Am Dienstag ist es soweit und Cristiano Ronaldo greift mit seiner portugiesischen Mannschaft ins Geschehen ein. Aber wie das so ist, natürlich davor muss er nochmal zum Friseur gehen, wird erzählt. Und dann wird er weiter erzählt, dass er da eben beim Friseur dann in dem Sessel saß. Und der Friseur aber beim Haare schneiden von Ronaldo laufend sagt, ja, der Lionel Messi. Ja, der Messi. Irgendwann wird Ronaldo zu doof und er fragt zurück, Entschuldigung, Sie wissen doch, wer ich bin. Was soll das? Daraufhin der Friseur, ja, aber beim Wort Messi, da sträuben sich immer so schön Ihre Nackenhaare. Der Friseur braucht sich sträubende Nackenhaare für sein Geschäft. Ronaldo meint, eine neue Frisur zu brauchen. Unsere Jungs brauchen den nächsten Sieg. Was braucht der Mensch? Darum soll es heute gehen. Was braucht der Mensch und was braucht er auch nicht? Dass es den Förderverein braucht, steht außer Frage. Denn der ist eine zutiefst biblische Idee. Gleich zum Beginn der Wirkungszeit von Jesus gründet sich nämlich in Kapernaum auch ein Förderverein. Und die sind echt kreativ. Also ihr natürlich auch, so oder so. Aber also hier kann man Kreativität abgucken. Ich lese uns aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12 unter der Überschrift Was braucht der Mensch? Und wir entdecken eben ganz nebenbei diesen ersten Förderverein der biblischen Geschichte. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Er sprach sich schnell herum, dass er wieder im Haus war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter mitgebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr euch solchen Gedanken Raum in euren Herzen, fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Was braucht der Mensch? Unter dieser Leitfrage will ich mit euch die Menschen in dieser Begebenheit etwas genauer in den Blick nehmen, die uns sehr viel zu sagen haben. Das sind sie zunächst, die Freunde, die hier miteinander am Start sind. Die Freunde, an ihnen beeindruckt mich, sie sehen den Menschen. Sie sehen den Menschen und die werden kreativ. Also so dieser echt erste Förderverein, ich meine, wenn man ihnen das neue Dach abdecken wird, sie werden wahrscheinlich begeistert miteinander im Neubau, aber kommt vor, dass Fördervereine Dächer abdecken. Sie werden kreativ hier, dieser erste Förderverein, weil sie den Menschen sehen. Und das zeichnet die Freunde hier aus, sie sehen den Menschen. Und für mich ein Satz, Mensch vor Ding. Und das ist etwas, was sie miteinander auszeichnet, uns miteinander wichtig sein soll. Ich bin am Üben, den Menschen vor den Dingen zu sehen. War seit der Gründung des Fördervereins so, unseres Fördervereins. Ja, nicht wenige, auch hier in der Kirche, sind Mitglied im Förderverein. Und dann ist es wie bei den vier Freunden, dass eben hier die Partner jeweils alle miteinander an einem Zipfel anpacken für das gemeinsame Projekt und diesen Menschen, kein Projekt, sondern ein Mensch, viele Menschen dorthin bringen, wo er Heil findet. Und deshalb finde ich es kostbar, dass das so möglich ist, auch eben als hauptamtliches Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterteam, als Träger der Bruderhausdiakonie, als Kommune, eben als Förderverein mit den unterschiedlichsten auch Begabungen, Themen, Aufgaben, Stellungen, eben auch wir als Kirche mit dabei, jeder an seiner Ecke gemeinsam für die Menschen unterwegs sind. Das zeichnet Fördervereine aus, dass sie den Menschen sehen, wie die Freunde hier in der Geschichte. Die Freunde, sie sehen aber nicht nur den Menschen, sondern sie wissen Jesus im Haus. Ein zweites, was mir hier bei den Freunden aufgefallen ist, sie wissen, Jesus ist im Haus. So lesen wir bei Markus, er sprach sich schnell herum, dass er im Haus war. Er wirkt wie eine Randnotiz, aber die ist entscheidend, hat auch für mich eine zutiefst geistliche, ja ich sag mal Erinnerung, Ermahnung. Dass ich mir das vor Augen halte. Halten wir uns das vor Augen, dass Jesus im Haus ist. Wenn Sie tagtäglich zur Arbeit gehen, haben Sie das vor Augen, haben wir das vor Augen. Nicht nur im Gustav-Werner-Stift, sondern in der Schule. Dass Jesus im Haus sein könnte. Dieser Blick würde unser komplettes Agieren, auch im zwischenmenschlichen Umgang miteinander, völlig verändern. Der Fokus, Jesus ist im Haus, wird mich verändern in meiner Haltung, persönlich, in meinem Tun, in meinem Umgang mit den Mitmenschen. Wenn das im Fokus ist, dann wächst Zuversicht, da wächst Gelassenheit, weil einer da ist, der den Überblick hat. Da wächst Kraft, da wächst Freude, da wächst Mut. Auch, dass wir Jesus ins Spiel bringen in der Schule. Eben nicht feige zurückstecken, wenn Klassenkameraden oder ein Lehrer, wie ich es letzte Woche erzählt habe, aus meiner Schulzeit anfängt, über den christlichen Glauben zu lästern. Nein, ich finde es cool, an Jesus zu glauben. Das ist Mut. Dort, wo wir sagen, Jesus ist im Haus, erwächst daraus Mut. Genauso auch das fröhliche Zeugnis zu geben, auch im Stift, in der Nachbarschaft, am Zaun, dass wir hinweisen, du, Jesus ist doch da. Mach dich nicht verrückt. Und das verändert unsere Haltung auch einander gegenüber. Auch in unseren Privathäusern zu sagen, Jesus ist im Haus, dann gehe ich anders mit Geschwistern um oder Kindern, Eltern und so weiter, wenn Jesus im Haus ist. Von diesem Blick her, Jesus im Haus, will unser Leben und unser Handeln bestimmt sein. Und deshalb finde ich es auch stark im Leitbild der Bruderhausdiakonie jetzt als Träger des Gustav-Werner-Stifts, dieser Satz dort zu finden, Worte und Taten Jesu Christi leiten und ermutigen uns bei unserer diakonischen Arbeit. Leitbild der Bruderhausdiakonie, Leitbild für unser Handeln, nicht nur im Stift, sondern in unserem Leben. Weiter beeindruckt mich an den Freunden, diesen vier Partnern damals, sie leben, was sie glauben. Es sind nicht nur Frommschwätzer, sondern sie leben, was sie glauben. In der Mitte unserer Szene fällt einer der entscheidenden Sätze. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten. Die vier haben einen festen Glauben an Jesus. Sie vertrauen ihm und sie vertrauen den Kranken Jesus an. Und dafür tragen sie ihn zu Jesus. Und als sie sehen, dass kein Durchkommen ist, dann steigen sie ihm aufs Dach, decken das Dach auf und legen den Kranken in die Arme von Jesus. Braucht Mut, braucht Entschlossenheit, braucht Tatkraft. Aber wie schon Gustav Werner, der Namensgeber des Stiftes, sagte, Zitat, wenn der Glaube nicht die Werke hat, so wird er uns nie zur Seligkeit helfen. Wo die Liebe herrscht, da ist das ganze Leben nur ein Dienen, Helfen, Wirken, ein fortgesetztes Liebeswerk, das für seine Umgebung eine Guttat um die andere schafft. Wenn der Glaube nicht die Werke hat, so wird er uns nie zur Seligkeit verhelfen. Wegen dieses Satzes ist Gustav Werner übrigens von seiner Predigtstelle entfernt worden hier und hat dann fortan in der Scheune nebenan gepredigt. Steiler Satz natürlich, aber er hat die Bibel auf seiner Seite. Wenn man den Jakobusbrief dazulegt, Jakobus 2, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Und deshalb noch einmal Werner, sein bekanntester Spitzensatz, was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert. Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert. Glaube und Werke gehören zusammen. Werke ohne Glaube fehlt das Entscheidende, aber ein Glaube ohne Werke ist auch tot. Also die Freunde, von ihnen können wir Wesentliches lernen. Und dann die Kritiker, das Zweite, eine zweite Personengruppe, die eigentlich immer dort auch aufschlägt, wo Gutes vorwärts geht, gibt es auch immer die, die Besserwisser, die Bruttler, die meinen, wenn es nicht nach meinem Kopf geht und so weiter. Wobei man diesen Kritiker hier, die jetzt hier aufschlagen, zugute halten muss, ich sag mal, dass sie ihren Job machen. Sie waren die führenden Theologen der damaligen Zeit. Was sie denken und dann später auch aussprechen, ist zunächst sachlich zutiefst richtig. Vers 7. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Haben sie recht? Tatsächlich. Der Haken, sie glauben nicht, was sie hören. Jesus vergibt Schuld und er gibt sich darin, als der Sohn Gottes zu erkennen. Wie oft geht es uns auch irgendwie so im Gespräch mit Menschen, und ich verstehe es auch, dass sich Menschen schwer tun und der Glaube eben nicht immer voller Zuversicht strotzt, sondern dass da Zweifel sind. Neulich, vor 3 Wochen, in einem Taxi zu Vorträgen, fragt der Fahrer, was ich in der Stadt mache. Und auf meine Antwort kommt als sofort, wie aus der Pistole geschossen, die Folgefrage: Wenn es Gott gibt, weshalb lässt er dann so viel Leid zu? Da waren wir im Gespräch. Aber für solche Fragen müssen wir offen sein. Und deshalb wird es nach unserem Alpha-Glaubenskurs, den wir vor kurzem hatten, auch einen weiteren geben. Weil es Raum braucht für diese kritischen Fragen, wo wir Gott und die Welt nicht verstehen. Diese Fragen: Wer ist dieser Jesus? Was heißt das, Sohn Gottes? Oder wie geht Glauben auch angesichts des Leides dieser Welt? Und wie steht Leid und Rettung im Verhältnis und Verantwortlichkeiten und so weiter? Genau, also will an der Stelle schon mal einfließen lassen. Wir haben noch keinen Termin für einen weiteren Alpha-Kurs. Noch offen, aber ich will es benennen, auch um Ihnen Mut zu machen. Dort, wo Sie sagen, ja, ich möchte diesen Glauben kennenlernen, geben Sie ein Signal und dann gucken wir, wie wir einen Termin, einen Kurs terminieren. Also die Freunde, die erste Personengruppe, die hier aufschlägt, die Kritiker, deren Kritik man aber versteht und stehen lassen muss. Das zweite und das dritte, der Gelähmte und Jesus. Die dritte, ja, dieses Gegenüber, wo sich alles zuspitzt, im Gelähmten und in Jesus. Was braucht der Mensch, war unsere Eingangsfrage. Was der Gelähmte braucht, das liegt ja auf der Hand oder eben auf der Matte, eben, dass er gehen kann. Das wünschen wir uns, wenn wir krank sind, natürlich, dass wir gesund werden. Und so viele Wünsche mehr haben wir an Jesus, nicht nur jener Taxifahrer vor 3 Wochen, sondern ja jeder von uns, wenn wir in diese Welt sehen. Wo er auch eingreifen könnte und wir uns das erhoffen und er es oft nicht tut oder anders tut. Ja, wir haben sie, Wünsche. Und dann nimmt unsere Geschichte eine völlig überraschende Wende. Und diese Wende wird zur Hauptpointe. Die Hauptpointe unserer Szene liegt definitiv in diesem überraschenden Satz von Jesus, als die Freunde, nachdem sie nicht durchkommen, das Dach öffnen, ihn zu Jesus runterlassen. Man hätte ja erwartet, ich sag mal, staunende Rufe, was es soll oder was hier jetzt abgeht und wow, wie toll. Und dann hätte man erwartet, irgendeinen Satz, wie dass Jesus sagt: Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Es wäre so die Logik gewesen, jetzt auch aus unserer christlichen Perspektive später. Das war die Erwartung der Freunde. Das wäre der Satz gewesen, den jeder erhofft hat und den wir heute für logisch gefunden hätten. Er sagt er aber nicht. Obwohl, alle Menschen wären damals sofort auf die Knie gegangen, hätten Jesus angebetet, wie toll er ist. Aber was wäre dann passiert? Ja, ein Mensch hätte wieder laufen können. Und das ist etwas Großartiges und so wichtig im Leben. Und trotzdem, es wäre etwas nicht zustande gekommen, was das Leben dieses Menschen wirklich verändert hat. Und nicht nur in dieser Welt, sondern nachdem es auch für diesen Gelähmten ein irgendwann später wieder in die Horizontale ging und die Erde über ihm zugeschüttet worden ist. Wäre nicht geschehen. Er hätte nicht diesen Frieden gefunden in Gott. Vergebung ist das Stichwort, das Jesus nennt. Diese Gelassenheit auch angesichts des Chaoses in unserer Welt und in unserem eigenen Leben. Er findet Frieden, er findet Gelassenheit, er findet Trost. Shalom, der hebräische Begriff für Frieden, der viel mehr meint als Schweigen von Waffen. Es geht um ein umfassendes Heil. Und all das steckt drin, wenn Jesus ihm zusagt, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist Freiheit und Frieden. Steine purzeln und es gibt Kraft, nach vorne zu sehen, nach vorne zu gehen. Nicht nur in dieser Welt, sondern ewig. Wenn unser Leben mehr ist als die paar Jahrzehnte, kostbare Jahrzehnte, die uns auf dieser Erde vergönnt sind. Aber wenn unser Leben mehr ist als das, dann kann das, selbst das Wunder wieder laufen zu können oder ähnliche Wunder mehr, können nicht das Entscheidende sein. Und deshalb heilt ihn Jesus ja auch nicht, zunächst nicht. Macht er nicht. Sondern wir lesen, Zitat, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Was braucht der Mensch? Ich sag's mal so, wenn du diesen Satz hörst, mein Sohn, meine Tochter, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben, dann hast du gewonnen. Jesus sagt hier nicht Patient oder Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Er nennt ihn Sohn. Und er spricht ihn mit seiner Identität an und mit seiner Berufung. Du bist berufen, ein Kind Gottes zu sein. Berufen zu einem Leben in dieser Gnade, Güte, Huld. Derselbe Begriff im Griechischen. Gnade, Güte, Huld, göttliche Liebesatmosphäre. Dort hinein bist du berufen, Vergebung, einem Leben in Freiheit und in jenem umfassenden Heil, das nur Gott schenken kann. Und ein Leben mit ihm. Das ist der Grund, weshalb Jesus Mensch geworden ist und auf diese Erde gekommen ist. Er kam, um auf sich zu nehmen, was unser Leben kaputt macht und was uns von Gott trennt. Die Probleme, die wir in dieser Welt haben, sind nicht unser Hauptproblem. Die Probleme, die wir in dieser Welt haben, sind allesamt nicht unser Hauptproblem. Sie sind nur Auswirkungen unseres echten Problems. Gesellschaftliche Verwerfungen, Kriegstreiber hier und dort, Krankheiten, kaputte Beziehungen, klimatische Herausforderungen und so vieles mehr sind alle miteinander nicht unser Hauptproblem, sondern sind Auswirkungen unserer Trennung von Gott. Du bist berufen zur Identität eines Sohnes und einer Tochter Gottes, berufen aus seiner Gnade zu leben. Und diese Freiheit, die macht etwas, nicht nur in uns, sondern auch mit uns und dadurch durch uns. In dieser Freiheit gestalten wir als Christen diese Welt und packen an, was uns hier im wahrsten Sinn des Wortes vor den Füßen liegt. Sehen den Menschen, sehen Jesus und der Glaube wird zur Tat. Symptome beheben reicht nicht. So wichtig es ist, dass wir uns in diesen Stellen engagieren. Sondern wie Gustav Werner es formuliert hat, Zitat, es ist mein unablässiges Streben der seufzenden Kreatur zu ihrer Erlösung zu helfen. Das ist unser Leitbild, dass wir den Menschen im Blick haben und seine Ewigkeit. Und dann kann es sogar sein, dass, wie in unserer Begebenheit hier, eine Krankheit zum Segen wird. Auch das gibt's. Wenn er nicht gelähmt wäre, gewesen wäre, hätte er Jesus gefunden, kennengelernt? Hätte er erfahren, was Jesus ihm zusagt? Wäre es Realität geworden? Wir wissen es nicht. Was wir wissen, mit seiner Lähmung findet er zu Jesus und findet dort Leben, das die Bezeichnung Leben auch verdient, Ewigkeit. Oder Menschen, die gerne weiter zu Hause wohnen würden, aber es einfach nicht mehr geht und es deshalb einen Umzug ins Heim braucht. Das tut weh, zumindest vielen. Aber wie kostbar ist es dann, wenn sie dort im Dienst der Hauptamtlichen und des Fördervereins Jesus begegnen? Durch das gute Wort und genauso durch eine herzliche und kreative Liebe, in der sie Gottes Liebe erleben. Ob Ronaldo eine neue Frisur braucht, wenn er meint. Und wenn der Friseur dafür den Messi braucht, von mir aus. Was wir aber wirklich brauchen, das ist Jesus. Und Menschen, die wie unser Förderverein, der damals und ihr heute, anderen dafür mit Wort und Tat den Himmel öffnen. Amen.